Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
Ja, in unserer Predigtserie gehen wir immer noch dieser Frage nach, die ihr auch gesehen habt in diesem Trailer hier, Sermon Bumper, wie man ihn nennt, auf Neudeutsch. What on earth is the church? Was man gar nicht so gut auf Deutsch übersetzen kann. Ein Verständnis zu bekommen, was Gott sich eigentlich gedacht hat mit Gemeinschaft. Worum es in Gemeinde eigentlich geht. Und vor allen Dingen, ich habe in den letzten, und es geht eben um die verschiedenen Bilder, die die Bibel eben auch gebraucht, und eben auch diese Miteinanderstellen, was es mit denen auf sich hat. Und das ist mal ein tolles Bibelstudium, wenn ihr mal ein Thema sucht, dann geht mal einfach, gebt mal ein da in euer Handy oder whatever. Miteinander oder einander und dann herauszufinden, was es da alles für Schätze gibt. Und das eine Bild, was ich vor allen Dingen betont habe in den letzten Predigten, das war das Bild vom Weg. Und dann haben wir aus unterschiedlichen Aspekten und Blickwinkeln angeschaut, zum Beispiel, was es bedeutet, auf diesem Weg der Nachfolge unterwegs zu sein, was es bedeutet, diesem Rabbi so zu folgen, dass dieser Staub des Rabbis auf unseren Füßen, auf unseren Sandalen landet. Was es bedeutet, war die eine Überschrift, bei Jesus zu sein. Das war sein erster Ruf, seine erste Einladung an uns, bei ihm zu sein. Was es bedeutet, zweitens, wie Jesus zu werden, dass wir vor Grundlegung der Welt berufen sind, dass wir Christus ähnlich werden. Das ist unsere Berufung. Und drittens, dass wir das tun, was Jesus getan hat, dass er damals leibhaftig auf der Welt war und Dinge getan hat und dass wir jetzt in einer anderen Form jetzt der Leib Jesu sind. Und da haben wir auch dieses Bild, das ich heute mehr entfalten möchte, schon angekratzt. Und das, auch dieses Zitat von Teresa von Avila habe ich letztes Mal schon gebracht, hier als Einstieg nochmal als Erinnerung. Christus hat keinen anderen Körper auf Erden als den euren. Ihr seid die Augen, mit denen er barmherzig auf diese Welt schaut. Ihr seid die Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Ihr seid die Hände, mit denen er die ganze Welt segnet. Christus hat jetzt keinen anderen Leib auf Erden als den euren. Und ich persönlich glaube, dass das auch das Lieblingsbild von Paulus war, das er auf jeden Fall am häufigsten entfaltet hat. Und ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, mit dem, was Paulus persönlich erlebt hat. Ihr erinnert euch, wenn ihr die Apostelgeschichte schon mal durchgelesen habt, als aus dem Saulus ein Paulus wurde. Also Saulus war ein fanatischer Pharisäer, der die Christen, das, was er als eine Sekte bezeichnet hat, der die verfolgt hat, der Männer und Frauen gefangen weggeführt hat, der sie gefoltert hat. Saulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und er ist nach Damaskus gereist und plötzlich hat er ein extremes Erlebnis, eine offene Vision. Jesus, der Auferstandene, spricht zu ihm. Und was er sagt, das wird ihn das ganze Leben nicht verlassen haben. Und ich glaube, das hat mitgeprägt, welches Bild er hier als Lieblingsbild gebraucht. Jesus sagt nämlich zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich finde das so berührend. Und Paulus, Saulus damals noch, verfolgt Christen. Und Jesus spricht vom Himmel, warum verfolgst du mich? Und Saul hat erstmal gesagt, Herr, wer bist du? Ich habe keine Ahnung, wer spricht hier mit mir? Wer bist du überhaupt? Und er sagt, ich bin Christus. Und da hat seine Bekehrung angefangen. Und Jesus identifiziert sich so sehr mit seinen Nachfolgern, mit den Christen, dass er sagt, wenn du den verfolgst, dann verfolgst du mich. Und ich glaube, das ist jedenfalls mein Wunsch, dass ich das mehr erkenne. Das würde alles verändern in unserem Gemeindealltag, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken, wie wir miteinander reden, was wir dem anderen Gutes tun. Wenn wir wissen, wenn ich Moni etwas Gutes tue, I'm doing it for Jesus. Also auch für Moni, aber... Und ich glaube, diese Offenbarung, die Paulus hier gehabt hat, die sein Leben geprägt hat, und wenn er dann später in den verschiedenen Briefen darüber spricht, über dieses Bild, dann merkt man, das hat eine besondere Relevanz. Und ich wünsche mir, dass ein Stück weit unsere Herzenstür aufgeht und wir neu erinnert werden oder wir einen neuen Aspekt von dem verstehen. So real wie der Leib Jesu damals in der Person von Jesus von Nazareth auf der Erde existierte, so real existiert seit seiner Himmelfahrt sein Leib durch die Gemeinde. Und das ist nicht nur einfach so ein schöner, netter christlicher Gedanke, so ein schönes Bildchen irgendwie, sondern das ist ganz, ganz real. Ich glaube, wir werden eines Tages noch staunen, wenn wir das wirklich aus Gottes Perspektive sehen, wie real das ist, dass wir der Tempel, das ist ja auch ein anderes schönes Bild, des lebendigen Gottes sind. Der Geist Gottes wohnt in uns und wir gehören zu einem Leib. Wir sind verbunden miteinander. Und an einer zentralen Stelle finden wir das auch entfaltet eben von Paulus im Epheserbrief. Und ich möchte diese Verse gerne vorlesen, Verse 1 bis 7. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis sitzt, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Als Gottes Ruf an euch erging, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Also wenn man das so highlightet, dann wird irgendwie auch deutlich, was Paulus hier für eine Betonung setzt. Er hat es nicht nur zweimal wiederholt, sondern hat es gleich öfter. Wir gehören zusammen. Hier ist die Paradestelle für diese Einheit im Leib Christi. Und wenn Paulus das Bild des Leibes gebraucht, das ist im Römerbrief, im Epheserbrief, Korintherbrief, wird das entfaltet, dann geht es immer um zwei Wahrheiten, die wir gleichzeitig festhalten und betonen sollen. Nämlich die Einheit und die Vielfalt. Die Einheit in der Vielfalt. Unser menschlicher Leib ist eine Einheit, der sich in eine gemeinsame Richtung bewegt. Also im besten Fall. Wenn es gesund läuft, wenn man irgendwie das alles so koordinieren kann, wo man hin will. Und der eine gemeinsame Absicht verfolgt, der gesteuert wird durch unser Haupt. Und ein Leib zeichnet sich aber auch durch die Vielfalt von den verschiedenen Gliedern mit unterschiedlichen Aufgaben aus. Und es geht Paulus darum, dass wir die Einheit schützen und dass wir die Vielfalt schätzen. Also das sind die beiden Hauptwahrheiten, die er immer wieder betont. Und auch die beiden Überschriften in der Preach heute. Es geht darum, die Einheit zu schützen und die Vielfalt zu schätzen und zu feiern und zu zelebrieren. Und schauen wir uns diese beiden Punkte noch etwas genauer an. Das erste, Einheit schützen. Und das Zentrale in diesem Abschnitt, was Paulus zuerst sagt, er sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Wichtig an dieser Stelle zu realisieren ist, dass das kein Appell ist, an Christen eine Einheit herzustellen, die noch gar nicht da ist. Diese Einheit, die ist schon durch den Geist Gottes geschenkt worden. Sondern wir sollen die Einheit nicht bewirken, wir sollen sie bewahren. Das ist ein Unterschied, okay? Manchmal hat man so die Vorstellung von Christen, wir müssen jetzt mal richtig eins werden und wir müssen das alles machen, irgendwie managen. Komm, lass uns an der Einheit irgendwie feilen. Es gibt so eine menschengemachte Einheit. Aber Paulus sagt, no. Gott hat euch schon eins gemacht. Wir sollen das einfach nur erkennen und wir sollen das bewahren, kultivieren, schützen. Und hier buchstabiert er dann ja in diesem Abschnitt vorher durch, was das bedeutet. Ein Leib. Und das bezieht sich sicherlich auf den weltweiten Leib. Wenn du Christ bist, dann gehörst du zu einem weltweiten Leib dazu. Aber das bezieht sich auch auf die lokale Gemeinde. Wir hier, die Regio oder andere Churches, wo du gerade herkommst, I don't know. Wir gehören zu einem Leib. Und ich finde das immer so stark. Ich glaube, das ist nicht zufällig. Manchmal denkt man, wer so eintritt in die Gemeinde, das ist manchmal so random, wo kommst du her und so. Ich glaube, da ist ein Plan dahinter. Das sind gewisse Begabungen, die Gott hinzufügt. Ein Geist, es gibt im Korintherbrief im 12. Kapitel diese schöne Stelle, in einem Geist wurden wir alle zu einem Leib getauft. Das ist eine ganz spezielle Taufe, von der hier die Rede ist. Wir werden durch einen Geist getränkt mit diesem Heiligen Geist und sind so zusammengestellt und zusammengetauft worden in diesem Leib. Wenn ihr diese Szene noch vor Augen habt, als Petrus in das Haus des Cornelius kommt, da hat er sich ja mit Händen und Füßen gewehrt und es brauchte irgendwie eine Offenbarung von Gott, eine offene Vision, dass der überhaupt seine Füße in die Hand nimmt und da in das Haus eines Heiden geht. Und dann muss er sich hinterher noch verantworten in Jerusalem vor den anderen lieben Geschwistern, die sagen, Petrus, ist bei dir eine Sicherung durchgebrannt? Bist du einfach völlig bekloppt? Du kannst doch jetzt nicht zu den Heiden gehen. Hallo? Die haben Bacon and Eggs zum Frühstück. Das geht nicht. Und Petrus, seine Antwort ist, er erzählt einfach, was passiert ist, dass in dem Moment, wo er einfach Jesus verkündigt hat, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde über diese ganze Mannschaft, die da versammelt war. Und Petrus sagt, Leute, die haben denselben Geist empfangen wie wir zu Pfingsten. Wenn die das empfangen haben, wer bin ich? Und er bringt genau diesen Punkt. Es ist derselbe Geist, der sie durchtränkt hat. Die gehören mit zum Leib. Mir gefällt das selber nicht, hat Petrus vorhin gesagt. Ich bin da selber noch am Verarbeiten. Aber was soll ich machen? So klingt das ja an der Stelle. So. Wer bin ich? Ein Geist, eine Hoffnung, Leute. Die gute Nachricht ist eine Hoffnung. Je älter ich werde, desto dankbarer bin ich um diese Hoffnung, die in Ewigkeit weitergehen wird. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Und er kommt eines Tages wieder. Er baut jetzt sein Reich hier auf. Und wir werden, wenn wir sterben, der Tod ist für einen Christen kein Versagen mehr, ist nicht mehr zu fürchten, dieser Stachel. Er hat kein Gift mehr in sich. Er ist immer noch ein Feind, aber er ist ein besiegter Feind. Und wenn ein Christ stirbt, dann ist er am Ziel seiner Reise angekommen. Deswegen sagt Paulus, Sterben ist mein Gewinn. Und ich glaube, viele Christen, wenn sie einfach endlich mal drüben sind, werden sich fragen, warum habe ich hier so lange gewartet? Oder... Eine Hoffnung, ein Herr und ein Glaube. Leute, und das hilft mir. Es gibt wirklich, wenn ich ehrlich bin, es gibt Glaubensformen, ich will jetzt keinen Namen nennen, gewisse Betonungen und theologische Merkwürdigkeiten im Reiche Gottes, wo ich einfach mich manchmal wie fremd schäme, wo ich einfach manchmal denke, meine Güte, und wir glauben an denselben Gott. Und ich manchmal irgendwie den Fernseher abstellen will oder irgendwie, das, wenn ich da was sehe oder YouTube oder whatever, ich dachte, das kann nicht angehen. Das ist so schräg aus meiner Sicht. Was mir aber hilft ist, vielleicht denkt der andere das von mir auch, wenn er mein YouTube anhört, das soll ja vorkommen. Aber was uns hilft, wenn ich wirklich weiß, da ist jemand, der hat denselben Glauben geschenkt bekommen und er glaubt an denselben Herrn wie ich, dann gehört der zum selben Leib. Ob mir das passt oder nicht. Und wer bin ich? Und auch hier, man sagt ja so schön, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Und wir gehören zusammen. Mir hilft diese Erinnerung immer wieder. Es ist ein Herr. Und wenn die an Jesus glauben, wenn der wirklich von Neuem geboren ist, diese Person, oder dieses ganze Werk, der Preacher, Preacherin, whatever, dann gehört sie zu selben Club dazu. Es ist ein Glaube. eine Taufe, ich gehe davon aus, dass hier die Wassertaufe gemeint ist, und ein Vater. Wir sind Kinder eines Vaters, der alle gleich liebt und der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Auch hier in dieser Aufzählung findet das die Trinität schöne Abbildung. Ja, es ist ein Vater, es ist ein Herr, Jesus Christus, und es ist der Heilige Geist, der uns alle durchtränkt. Wir sind hineingenommen in diesen Tanz der Dreieinigkeit. Und wir sollen die Einheit kultivieren und schützen. Und Paulus benutzt an dieser Stelle sehr deutliche Worte, um zu zeigen, dass es hier um eine zentrale Sache geht. Er sagt, setzt alles daran. Er sagt nicht, du, wenn du mal Zeit hast, wenn du mal gerade irgendwie einen freien Gedanken hast, dann wäre schön. Sondern er sagt, setz alles daran, die Einheit zu bewahren. Anders übersetzt kann man sagen, ich flehe euch an, ich ermahne euch, befleißigt euch. Und Paulus setzt wirklich einen starken Akzent und einen Schwerpunkt auf diese Wahrheit. Wir sollen die Einheit, oder im Hebräer 12 heißt es, wir sollen dem Frieden regelrecht nachjagen. Und wenn dieser Friede zu einem anderen Christen gestört ist im Leib, dann sollen wir alles daran setzen, uns zu versöhnen. Mal an dieser Stelle ein kleines Semikolon. Wenn das etwas ist, wo dir vielleicht jetzt eine Person gerade hochgestiegen ist, die Bibel, Jesus selber fordert uns auf, wenn du irgendwo hingehst, einen Gottesdienst feierst, irgendwie dein Opfer irgendwo hinbringst, das war im alten Bund so, und dir fällt ein, dass du nicht versöhnt lebst mit jemandem anderen, dann lass das weg, geh aus dem Gottesdienst. Gut, das wäre jetzt ein bisschen auffällig. Aber priorisiere das, versöhne dich wieder mit deinem, entschuldige dich, kläre das. Oder es heißt sogar, wenn du weißt, dass jemand anders etwas gegen dich hat, dann geh hin und sprich die Sache an, sprich das aus, räum das aus dem Weg. Das ist die geistliche Hygiene im Leib, weil es sonst zu Arterienverschluss kommt. Dann sollen wir, wenn das etwas ist, dann sollen wir nicht mit Business as usual irgendwie weitermachen. Immer wieder Vergebung gewähren. Am Tag 7-mal, 70-mal. Das gibt uns eigentlich einen unwahrscheinlichen Freipass. Ja? Und ich sage, manche Christen wundern sich, also auch in Gemeinden werden Menschen verletzt. Und ich sage immer wieder, Leute, wenn wir Jesu Worte folgen, dann sollten wir eigentlich nicht überrascht sein. Wenn Jesus den Schwerpunkt so drauf setzt, wie wichtig Vergebung ist, dass man 7-mal, 70-mal am Tag vergeben soll, dann sollten wir eigentlich innerlich vorbereitet sein. Das muss irgendeinen Grund haben, warum Jesus das sagt. Nicht, weil wir alle so wunderbar harmonieren miteinander und irgendwie als Christ irgendwie uns nicht mehr irgendwie ans Bein pinkeln, sondern weil wir uns einfach beißen und fressen. Das ist unsere normale Berufung. Ohne den Herrn haben wir uns furchtbar lieb. Es ist kein Kavaliersdelikt, die Einheit, die Gott geschenkt hat, mit Füßen zu treten. Durch unser Verhalten, durch unsere Gedanken oder Worte. Weil es hier um nichts Geringeres geht als den Leib Jesu. Ich sage nochmal, wenn wir eine ähnliche Offenbarung bekommen, wie ein Paulus gehabt hat, und wirklich erkennen im Gegenüber, im Nachbarn, wir gehören zu einem Leib, da ist Christus, der da drinnen wohnt, dann werden wir anders umgehen mit dem Nächsten. Und Paulus hat es meisterhaft verstanden, Menschen durch die frohe Botschaft zu motivieren und nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Das ist mir persönlich immer wichtig. Das ist irgendwie, das siehst du Paulus nicht, dass er da irgendwie jetzt sagt, jetzt reißt euch ja alle mal zusammen. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ich komme zu euch. Gut, manchmal sagt er das, da geht es mit ihm durch. Aber normalerweise hat er einen Gospel-zentrierten Ansatz. Er erinnert Menschen an ihre Identität, wer sie in Christus sind, was Gott schon alles getan hat in ihnen. Und das ist die Motivation, anders zu werden. Er war zum Beispiel überzeugt, dass nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung Menschen hilft, einen neuen Lebensstil zu übernehmen. Weil er überzeugt war, dass wenn Christen wirklich verstanden haben, wie sie und wer sie in Christus sind, was ihre neue Identität ist, dass sie sich dann auch von dieser neuen Identität aus einfach anders benehmen und einfach anders leben. Deshalb schreibt er diese Stelle im vierten Kapitel. Das ist so schön zu sehen in fast jedem Brief von Paulus. Die ersten drei Kapitel schreibt Paulus eigentlich nur, was Gott schon alles getan hat. Er fängt damit an und sagt, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ihr seid geliebt, ihr seid von neuem geboren, ihr seid mit Christus gekreuzigt, gestorben, auferstanden und schon in den Himmel versetzt. Die Reihenfolge ist noch wichtig, ja. Erst gestorben, dann gekreuzigt. Und dann betet er auch. Dann betet er auch. Weil er sagt, okay Leute, ich weiß auch, dass diese Wahrheiten, die sind zu groß, die sind zu schön, die können wir gar nicht, wenn wir die nur irgendwie lesen, dann sind sie, oh, ja, righty, aber es muss in unserem Herzen ankommen. Und deswegen betet Paulus immer wieder um geöffnete Augen des Herzens, damit wir erkennen, wie reich die Herrlichkeit unseres Erbes ist, wie groß die Kraft ist, die an uns wirkt. Dass wir diese Wahrheiten mit unserem Herzen verstehen. Und er sagt, weil ihr jetzt geliebt seid, ist die Schnittstelle im Kapitel 4. Und er sagt, jetzt lebt gemäß dieser Berufung. Lebt das aus, was ihr empfangen habt. Ihr seid geliebt, jetzt lebt auch als Geliebte und liebt andere. Ihr seid reich beschenkt, jetzt lebt auch als reich Beschenkte und beschenkt andere. Euch wurde vergeben, jetzt lebt als Menschen, denen vergeben wurde und vergebt auch anderen. Also im Glauben geht es eigentlich immer darum, mehr und mehr das zu werden, was wir schon sind. Das ist die Reihenfolge des Evangeliums. Wir sind schon Kinder Gottes und jetzt lebt auch als Kinder Gottes. Und die nächste Überschrift, diese zweite wichtige Wahrheit. Das erste war, die Einheit zu schützen. Und jetzt geht es um die Vielfalt zu schätzen. Ich lese diesen Vers nochmal vor, der das gut zusammenfasst. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und auch wenn Gott uns eins gemacht hat, dann hat er uns nicht einheitlich gemacht. Und das ist so gut. Wir alle haben ein Maß der Gnade und der Befähigung zugeteilt bekommen. Und es geht um das große Ganze, nicht nur um mich. Und ein Körper lebt davon, dass es ein geniales Zusammenspiel gibt, dass die unterschiedlichen Teile sich ergänzen. Und ich glaube, Kivo ist ja ein geniales Anschauungsbeispiel dafür, wie Gemeinde aussehen soll, wie der Leib funktioniert für ein gemeinsames Ziel. Da kommen die Leute zusammen mit ihren unterschiedlichen Begabungen. Und offenbar hat es gut funktioniert, wenn der Leib einfach, wo man sich nicht um sich selber dreht, sondern sagt, okay, wir schauen alle gemeinsam auf Jesus, das Haupt, und wir lassen uns von ihm führen und leiten. Und nochmal vielen Dank dafür, dass ihr da euch einbringt und dass ihr auch diese Kultur hineinlegt, dass das sichtbar wird. Was für ein tolles, ich fand Kivo schon, seitdem ich hier angekommen bin, vor 300 Jahren im Rhin, fand ich das schon immer als der besten Allianz-Moments. Die Kivo, wo aus unterschiedlichen Stellen, aus unterschiedlichen Prägungen, alle Gemeinden und Werke einfach zusammenkommen und hier dieses eine Ziel haben und ihre unterschiedlichen Gaben mit einbringen. In einem anderen klassischen Abschnitt über den Leib in 1. Korinther 12 spricht Paulus zuerst die an, die sich minderwertig fühlen und zum Selbstmitleid neigen. Das sind so die klassischen beiden Reaktionen eigentlich, wenn es um Gaben geht, Mitarbeit oder unsere Gaben irgendwie einzubringen. Da gibt es Leute, die sich irgendwie immer irgendwie nicht gut genug fühlen und andere, die fühlen sich etwas zu gut genug. Right? Und es ist interessant zu beobachten, wie Paulus beide Schienen irgendwie anspricht. Und da heißt es, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper? Würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein? Also er meint genau das, dass einfach hier die irgendwie der Fuß sagt, ich bin nur der Fuß, ich vergesse die Hand. Bei mir sind immer Schuhe drüber, mich sieht keiner. Und ich würde einfach was greifen können, ich bin nicht der Fuß, irgendwie bin ich nicht gut. Was hat Gott sich nur dabei gedacht? Ich wäre gern die Hand. Oder die anderen, ich bin nur Ohr. Ich wäre lieber Auge. wenn der ganze Körper nur aus Auge bestünde. Ich weiß nicht, ob er Monster AG kennt. Da haben wir kleine Wesen, die nur aus Auge bestehen. Leute, das ist kein Leib, das ist ein Monster. Deswegen heißt es Monster AG. Wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Auch die Nase ist wichtig. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Und er bringt das auf so geniale Art und Weise zusammen. Er sagt, it's one body, aber unterschiedliche Glieder. Und Leute, Gott macht keine Fehler. Es braucht keine prophetische Begabung, um zu wissen, okay, in einer überschaubaren Gemeinde unserer Größe gibt es Leute, die sagen, Gott, ich glaube, du hast dich irgendwie, du hast bis eingeschlafen, als du da all die Sachen verteilt hast. Irgendwie bist du mich, ich hätte einfach mehr abkriegen sollen. Der andere, der, da bist du irgendwie, der hat einfach was bekommen, was ich hätte haben sollen. Wenn wir wirklich Vertrauen haben in Gottes Souveränität und seine Güte und seine Liebe, dann kommen wir innerlich zur Ruhe und versöhnen uns mit dem Beitrag, den wir übernehmen können. Mit den Gaben, die wir haben, auch mit denen, die wir nicht haben. Mit den Begrenzungen, die wir erleben. Amen. Das ist einfach eine Vertrauenssache. Es ist einfach eine, es hängt damit zusammen, dass wir einfach unsere Perspektive ändern und ein Vertrauen haben, dass Gott wirklich wusste und dass er gut ist, dass er uns nicht irgendwie, dass er nicht knauserig ist, dass er genau wusste, was er tat. Gut, einerseits die Good News ist, es ist ja nicht so fixiert, so nach dem Motto, was ich jetzt heute habe, das ist irgendwie das, sondern ist ja interessant, dass Paulus an anderer Stelle aufruft, eifert, strebt nach den anderen Gaben. Man kann etwas bekommen, was man bisher noch nicht hatte. Okay? Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, gut, das heißt jetzt nicht, dass so grundlegend unsere Veranlagung oder unsere Persönlichkeit komplett irgendwie ausgetauscht werden kann. Ein Paulus ist damals total anders gewesen als ein Petrus. Petrus sagt in seinem Brief, Paulus, Briefe, Alter, verstehe ich gar nicht so oft. Ist mir zu hoch. Hat nicht so viel mit Fischen zu tun. Weiß auch nicht, was der schreibt. Der war völlig anders gestrickt, der war völlig anderer Charakter. Und aus Petrus ist niemals ein Paulus geworden, aus einem Paulus ist kein Petrus geworden, sondern aus Petrus ist die beste Version des Petrus geworden. Aus Paulus die beste Version des Paulus. Du, wir müssen uns da nicht vergleichen mit anderen. Deswegen unsere Grund, ob du jetzt ein Enneagramm-Tiger bist oder wie auch immer, wir werden da nicht komplett, also heute bin ich die 1, morgen bin ich die 5. Let's tauschen! Und unsere grundsätzliche Persönlichkeit wird so bleiben und auch diese Ausrichtung, die wir haben. Aber wie gesagt nochmal, wir können auch Gaben begehren und wir sind aufgerufen, das zu tun. Eifert darum. Und dann spricht Paulus auch diejenigen an, die sich überlegen fühlen. In den Versen danach, das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder den Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Nur weil jemand sichtbarer ist, bedeutet das nicht, dass er wichtiger ist. Ich glaube, das muss man Gemeinde auch immer wieder sagen. Leute, das sind absolut die wenigsten, die in der Gemeinde, in dem Leib, in unserem Leib sind, sind hier irgendwie am Sonntag hier vorne und eiern hier rum. Die meisten wirken unsichtbar. Und an der Stelle, ich bin einfach so froh und so dankbar, dass es so viele hingegebene, treue, entschiedene Leute gibt, die einfach sagen, Gott, ich möchte dir ehren. Als ich auch bei der Kivo war, ich war einfach wieder so geflasht, wie viele Leute auch aus unserer Church da waren und was ich eben vorher auch nicht auf dem Schirm hatte. Und natürlich all die anderen, die einfach auch hinter den Kulissen, wo man das nicht sieht, die einfach ihre Energie dort hineinfließen lassen. Und deswegen danke, danke, danke an der Stelle. Für jeden, der das verstanden hat. Nur weil deine Gabe vielleicht nicht so spektakulär ist, heißt das nicht, dass Gott weniger durch dich wirken kann. Und hier noch eine schöne Stelle, die ich immer wieder auch anschaue in dem Zusammenhang. 1. Petrus 4, der Petrus hat da auch noch was zu sagen. Er sagt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Übrigens, hier die Betonung liegt auf jeder. Wenn du denkst, boah, ich hab gar nichts. Petrus sieht das anders. Jeder hat mindestens eine Gabe bekommen. Du hast etwas, was du mitbringst, was Gott dir geschenkt hat. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Das ist diese schöne Einanderstelle, die hier bei diesem Leib einfach wie den Nagel auf den Kopf trifft. Wir sollen einander dienen. Uns intern als dem Leib, aber eben dann nach außen auch die Werke tun, die Jesus getan hat. Den anderen Menschen dienen. Als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Der vielfarbigen Gnade Gottes kann man auch übersetzen. Und jetzt auch hier interessant dieser Punkt, den Petrus bringt. Wenn jemand dient, so geschehe es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Es ist nicht deine eigene Kraft. Du musst nicht aus dir selber, oh, was kann ich jetzt irgendwie? Natürlich, es gibt natürliche Gaben, es gibt übernatürliche Gaben. Klavierspiel kann man sich irgendwie beibringen und so weiter. Aber die Grundsätze, auch das, dass man einfach weiß, selbst in den natürlichen Gaben, die Bibel unterscheidet das nicht so scharf, selbst in den natürlichen Gaben, dass man einfach weiß, Gott, ohne dich könnte ich keinen Atemzug tun. Ohne dich würden meine Finger nicht funktionieren fürs Klavierspielen. Ich bin abhängig. Ich empfange das aus deiner Hand. Es ist durch deine Kraft, dass ich etwas tun kann. Und bei den übernatürlichen Gaben gilt das erst recht. Wenn wir prophetisch reden, wenn wir für Menschen beten, wenn wir sie segnen, dient einander mit der Kraft, die Gott euch darreicht. Wozu? Damit Gott verherrlicht wird. Und ich würde empfehlen, wenn du irgendwie nicht ganz genau weißt, was ist, oder deinen Platz da noch nicht richtig gefunden hast, nicht ganz genau weißt, okay, was ist meine Gabe, sei nicht zu beschäftigt mit der Frage, welche Gabe habe ich genau, was ist meine geistliche Spezialität. Die Bibel ist da viel pragmatischer. Was sind die Situationen, in die mich Gott gestellt hat? Was sind die Gelegenheiten, in denen ich anderen Gnade weitergeben, wie ich andere in Wort und Tat dienen kann? Wie kann ich den Glauben von anderen stärken und sie ermutigen? Das sollte unsere Herzensmotivation sein. Was sind die Nöte? Was kann ich dazu beitragen, dass die Gemeinde gestärkt und aufgebaut wird? Und ich glaube, das dürfen wir ganz praktisch auch ausprobieren. Auch unsere Gemeinde soll ein Ort sein, wo man auch mal in Bereiche reinschnuppern kann, ohne Angst zu haben. Meine Güte, wenn ich da jetzt einmal mitmache, dann schnackt die Falle zu. Und ich komme nicht mehr raus. So war das früher, bis letzte Woche aber. Jetzt, wir haben es umgestellt. Ja, je nach Bereich. Leute, wir können das austesten, learning by doing. Ich glaube, solche Gabentests, die sind nicht schlecht, die können echt helfen, das habe ich auch schon gemacht. Aber ich glaube, manche Leute sind in so einer ewigen Liste von Tests drin. Und wenn der eine nicht passt und mir schmeckt nicht, was dabei rauskommt, ich kaufe noch den anderen. Ich glaube, dann nehme ich lieber das. Und am besten wird es sein, wenn du ausprobierst, wenn du auch Leute, die dich kennen, fragst und so, was denkst du denn? Oder lass uns einfach, oder der innere Kompass kann am besten sein, ist die goldene Regel, was du willst, was man dir tut, das tu auch anderen. Überleg dir einfach in einer gewissen Situation, okay, was würde ich mir wünschen, vorstellen? Und einfach hab diese dienende Haltung anderen gegenüber. Und dann, glaube ich, wenn du diese Herzenshaltung hast, dann wird dich Gott hineinführen und du musst nicht Angst haben, dass dir irgendjemand anders da den Platz wegschnappt. Es ist gut zu wissen, dass Gott die Einheit in der Vielfalt liebt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das seinem tiefsten Wesen entspricht. Die Dreieinigkeit sagt, Gott ist Einheit und Vielfalt at the same time. Das gibt es in keinem anderen Glaubenssystem. Gut, das ist kein Glaubenssystem, das ist die Wahrheit, aber nur, das war uns ja klar. Und jeder von uns hat ein einmaliges Gabenprofil, das niemand anders hat. Jeder von uns passt an eine Position des göttlichen Leibes, wo nur wir reinpassen. Niemand ist besser darin, du zu sein, als du selbst. Und wenn wir das nur glauben könnten, wirklich glauben würden, dann würden wir uns viel Leid, viel Vergleichen, viel Druck, viel Minderwertigkeitsgefühle oder Überlegenheitsgefühle sparen. Dann würden wir uns von Herzen mit anderen mitfreuen, wenn ein Glied geehrt wird, weil wir wissen, ich gehöre zum selben Leib. Wenn der Hand etwas Gutes gelungen ist, dann sagt der Fuß, ah, I love it. Oder auch andersrum. Und andersrum wäre auch eben, wenn ein Glied leidet, dann kennen wir auch unserem eigenen Körper. Ich hatte vorhin doch wunderbares Anschauungsmaterial. Ich bin noch in den Keller gegangen, habe ein paar Stühle hochgeholt und bin volle Pulle gegen meinen Zeh gesemmelt. Ich weiß noch nicht, ob der irgendwie jetzt gebrochen ist oder muss mal eher gucken, ob das Glied sich abgetrennt hat oder nicht. Aber man merkt sofort, man merkt es irgendwie im Rest des Körpers. Selbst man richtet Ohr, merkt, dass am Zeh irgendwie was nicht ganz rund läuft. Und Leute, ich sehne mich danach und wir beten gleich auch dafür. Ich habe hier etwas aufgeschrieben und ich möchte uns einladen, dass wir das zusammen beten. Das ist wie so eine Art Proclamation, dass wir auch das, wie die Predigt jetzt, wie zusammengefasst, diese verschiedenen Wahrheiten. Und nachdem wir das zusammen gebetet haben, möchte ich euch einladen, dass wir auch als Leib jetzt zu zweit oder zu dritt füreinander beten, uns segnen. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, die jetzt vielleicht irgendwie aufgekommen sind, auch in dieser Predigt. Vielleicht sagst du, mir selber fehlt dieser Glaube an den einen Herrn, diese Hoffnung. Mir fehlt dieser Geist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich wirklich Teil bin von diesem Leib. Die Gewissheit, dass ich ein Kind des liebenden Vaters bist, das habe ich nicht so. Dann möchte ich dich herzlich einladen, dass wir da zusammenstehen und beten. Oder das Gebetsteam wird da sein, wenn du nicht mit deinem Nachbar beten willst, wenn du überhaupt alleine beten möchtest, darfst du das auch tun. Aber nimm das in Anspruch. Vielleicht hast du Mühe, deinen Platz zu finden und hast schon 3 Tests gemacht und weißt immer noch nicht genau, wo du irgendwie dabei sein kannst, was deine Begabungen sind. Oder du findest es schwer, dich mit anderen mitzufreuen und merkst, du weißt ganz genau, das ist nicht richtig, aber irgendwie gelingt es dir nicht, an dieser Stelle weiterzukommen. Dann wollen wir gerne füreinander beten. Oder du leidest im Moment, weil ein Glied leidet. Und wir möchten einfach auch als Gemeinde, als Regio lernen, in diesem Leib, dass es nicht nur ein nettes Bild ist, sondern dass wir das wirklich erleben in der Realität. Und dann lass uns das doch gemeinsam laut ausbeten. Gott, weil du mich zum Glauben gerufen hast, will ich aus deiner Kraft ein Leben führen, das dieser Berufung würdig ist. Ich will mich nicht über einen anderen erheben, sondern vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig sein und nachsichtig und liebevoll mit anderen umgehen. Ich will alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, die du uns geschenkt hast, durch das Band des Friedens, das uns zusammenhält. Denn wir gehören zu einem Leib, sind erfüllt mit einem Geist, haben eine gemeinsame Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe und einen Gott und Vater, der über uns regiert, durch uns wirkt und in uns allen lebt. Ich danke dir für meinen Anteil an deinen Gaben und das Maß der Gnade, mit dem du mich beschenkt hast. Ich will alles zur Auferbauung der Gemeinde und zu deiner Ehre einsetzen.
Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.